Hallo und herzlich willkommen bei No Bullshit Agile. Mein Name ist Thomas. Jede Woche spreche ich hier kurz und knapp über Themen rund um agiles Arbeiten. In der letzten Folge ging es um das Thema Burnout und vor allen Dingen auch darum, wie man in agilen Arbeiten nachhaltiges Tempo halten kann und dass es unter anderem auch sogar in den 12 agilen Prinzipien erwähnt ist. Wenn dich das interessiert, den Link dazu wie alle weiteren Links, die ich hier erwähne, findest du in den Shownotes. Heute, in Folge 77, spreche ich über den No-Bullshit-Kanban-Starter-Guide von mir. Okay, wir steigen mal ein. Was ist die Situation? Warum bin ich da drauf gekommen zu sagen, okay, ich würde ganz gerne mal das zusammenfassen, was meine Erfahrung mit Kanban ist. Und ich fange mal ein bisschen davor an. Wir haben in der Firma, das ist schon Ewigkeiten her, irgendwann mal firmenweites Kanban eingeführt. Da war die Firma tatsächlich auch noch ein bisschen kleiner. Und wir sind dann nach ein paar Jahren gewechselt auf ein Team macht Scrum. Das heißt, da habe ich einige Erfahrung, glaube 5 oder 6 Jahre, so Scrum als Methode benutzen und sind dann irgendwann zu dem Punkt gekommen, eigentlich passt das für uns als Agentur nicht. Wenn ihr den Podcast verfolgt, habt ihr das sicherlich mitgekriegt, was ich so denke, warum für uns als Agentur Scrum nicht passt. Und wir sind dann wieder zurück zu Kanban, aber dann teamweise. Jedes Team hat sein eigenes Kanban. Und ich hatte schon ein bisschen länger die Idee, meine Erfahrung mal zusammenzuschreiben. Und dann kam eben die Idee zu sagen, okay, warum nicht eine Infografik machen, die das Ganze mal runterkondensiert und einen begleitenden Artikel. Und diese Infografik und der begleitende Artikel, das ist der Kanban Starter Guide. Bevor wir einsteigen, was ist der Starter Guide und was sind meine Gedanken dahinter? An dieser Stelle nochmal ganz, ganz vielen Dank an Marco von Scrumshow, Sebastian und André für das ganze Feedback zu meinen Alpha-Versionen dazu. Auch da komme ich gleich nochmal, wie geht's weiter, in einem zweiten Schritt drauf. Kleiner Sneak Peek, es gibt den Starter Guide und es wird auch noch einen Advanced Guide geben. Wenn man sich mit Kanban beschäftigt, findet man natürlich unheimlich viel Literatur, das ist auch toll und schön. Was der Kanban Starter Guide sein soll, ist tatsächlich ein Startpunkt, wo du sofort loslegen kannst mit Kanban. Wie gesagt, da stecken so meine Erfahrungen drin. Da steckt viel von dem drin, was ich mit dem Team erarbeitet habe. Das funktioniert für uns, so wie ich es hier jetzt in der Infografik habe, sehr gut. Und deswegen habe ich mir gedacht, wenn du in der Situation bist, okay, ich will mir dieses Kanban mal angucken, wenn du vielleicht sogar in der Situation bist, ich würde eigentlich gerne mit Kanban starten, dann ist der Starter Guide genau das Richtige für dich. Und die Ergänzung wird dann oben drauf kommen oder drumherum kommen, sagen wir mal so, das passt glaube ich ein bisschen besser. Das wird dann der Advanced Guide sein, der ja die Dinge drumherum noch erläutert. Okay, also Situation ist, du hast dich vielleicht schon ein bisschen mit Kanban beschäftigt und du denkst dir, okay, cool, wie fange ich an? Ganz grundsätzlich sagt Kanban tatsächlich, fang einfach da an, wo du stehst und beobachte deinen Flow und leite Maßnahmen daraus ab. Das ist richtig, dass es so allgemein formuliert ist. Der Starter Guide jetzt von mir, der ist halt deutlich detaillierter. Du findest die Übersicht, du findest den Artikel dazu und innerhalb des Artikels auch einen Download zu dem PDF von der Übersicht. Alles in den Shownotes, die passenden Links dazu, schaust dir gerne an, schaust dir vielleicht an, während du den Podcast hörst oder auch danach. Gut, ich gehe den jetzt einfach mal von oben nach unten durch und versuche so ein bisschen zu erklären, warum ich diese Elemente ausgewählt habe und was die Elemente bedeuten. Das allererste ist für mich, kein System funktioniert gut, wenn es nicht gute Stories hat. Das trifft Scrum jetzt genauso, für mich ist das eine ganz zentrale Komponente. Und für mich ist es wichtig, dass eine Story klein gehalten werden muss. Ich schreibe in dem Starter Guide 1 bis 3 Tage. Ich glaube, es wird schwer für einige unter diesen einen Tag zu kommen. Ich finde 5, 8 oder 10 Tage für eine Story viel zu groß. Und ich gebe dir auch einen kleinen Tipp hier. Auch darüber habe ich hier im Podcast schon gesprochen und dazu habe ich auch einen Artikel geschrieben. Wie kriegt man eine Story klein? Man muss sie am Prozess Anfang klein machen. Und dazu gibt es eine sehr schöne Methode, die augenscheinlich gar nicht so viele Leute kennen, nämlich Dimensional Planning. Dimensional Planning kann man sich wie folgt vorstellen. Das Beispiel findest du auch in der Infografik. Stell dir einfach vor, du sollst eine Straße bauen zwischen Ort A und Ort B. Da gibt es noch keine Verbindung, die Leute wollen schnell von A nach B kommen. Jetzt kann man mit einem riesen Feststellungsplan überlegen, wie baue ich da jetzt eine Autobahn. Man kann es aber auch anders machen und das ist eben Dimensional Planning. Du fängst mit der allereinfachsten Art eines Wegs an. Sagen wir, es ist ein Feldweg. Damit kommt man schon mal deutlich schneller von A nach B, weil man nicht mehr durch Wald und Wiese muss. Das wäre also unsere allererste, unsere fundamentalste Story. Und dann überlegst du dir, wenn die fertig ist und du Feedback dazu bekommst, welche Teile musst du weiter ausbauen? Also es könnte jemand sagen, ja, schön dein Feldweg, aber an dieser Stelle ist ein kleiner Fluss und ich kriege jedes Mal nasse Füße. Und dann sagst du, alles klar, dann bauen wir doch über den Fluss eine Holzbrücke. Und das wäre die Version 2 deiner Story. Und es kann hingehen bis zu, die ganze Strecke wird eine Autobahn oder nur Teile und du stellst fest, die Teile, die du jetzt implementiert hast, Autobahn, ich sag mal, beste Stufe für so einen Weg, die reicht vollkommen aus. Mehr Geld willst du auch gar nicht ausgeben. Der Nutzen deiner Story ist erfüllt. Und dann hast du mit 3, 4 oder 5 Stories eben ja dein Feature entwickelt mit 3, 4, 5 Versionen. Du hattest jeweils die Chance zu lernen aus dieser Version, aus der Vorgängerversion, um das einfließen zu lassen in ja deine nächste Version. Und das ist das Fundament für das, was jetzt kommt. Deswegen steht es ganz oben. Für mich ist das Allerwichtigste eine gute Story, mehrere gute Stories. Die sollten übrigens auch abgestimmt sein, ne? Mit den Endkunden, mit den Stakeholdern, mit allen, die daran beteiligt sind. Das nächste ist jetzt, du willst deine Arbeit ja auf einem Board repräsentieren. Und gerade im Design von Boards gibt's natürlich unheimlich viele Möglichkeiten. Das meine ich jetzt gar nicht im Sinne von Jira, sondern im Sinne von Darstellung, unter anderem, welche Spalten du hast. Und da haben wir auch super viel dran gearbeitet und gemeinsam mit dem Team, finde ich zumindest, muss ich mich beim Team auch ganz klar bedanken, haben wir sehr tolle Spalten, mit denen man anfangen kann. Ich gehe die einmal kurz durch. Ich würde sagen, schau dir gerne den Artikel und die Erklärung dazu an. Wir haben folgende Spalten. Die Arbeit kommt von irgendwo und wir sammeln sie zuerst im Backlog. Und wir bereiten hier die Story so weit vor, unter anderem mit Dimensional Planning, mit dem Kunden, mit Stakeholdern zusammen, mit Usern zusammen, dass man sie entwickeln könnte. Und dann kommen sie in eine nächste Spalte. Diese Spalte heißt Up Next. Hier fokussieren wir uns auf die wichtigsten Stories, die wir jetzt als nächstes angehen wollen. Das Up Next priorisieren wir auch kontinuierlich. Das ist eben der ganz, ganz, ganz große Unterschied zu Scrum, ne? Wir arbeiten in einem permanenten Fluss. Wir nehmen uns immer die nächste wichtige Story, wenn wir mit etwas fertig sind. Und dazu dient diese Spalte Up Next. Das ist auch der Übergang hin zum Team. Das Team pullt up next dann die Stories in den nächsten Status. Vorne sorgt noch jemand anders dafür. Auf der Infografik findest du auch so einen kleinen Hinweis zu, welche potenziellen Rollen es in Kanban geben kann. Das ist der Service Request Manager und der Service Delivery Manager. Gehe ich heute auch nicht groß drauf ein. Wie gesagt, wir gehen mal zurück zum Board. Wir haben das Backlog und das nächste ist die Spalte Up Next. Hier priorisieren wir permanent aufgrund von Feedback. Die oberste Story ist für das Team die wichtigste. Und Up Next pullt das Team aus der Spalte in die nächste Spalte. Und die nächste Spalte nennen wir Konzept. Hier erarbeitet das Team alles das, was auch technisch nötig ist. Hier prüft das Team, ist die ready? Können wir die entwickeln und können wir sie so entwickeln, dass sie nicht gleich auf on hold geht, wenn wir sie bearbeiten? Das heißt, hier zerteilen wir unsere Arbeit ein bisschen. Wir nehmen den Teil Konzeption, Architektur, Rückfragen klären, raus aus dem reinen Development und packen es vor das Development. Das Team tut das, damit eben nur Stories, die, so gut man es eben kann, ready sind, damit nur die in Development wandern. Gut, aus Konzept holen wir uns dann das Team in diesem Fall, die Dinge, die bearbeitet sind, wo das Konzept abgeschlossen ist und parkt sie in einer Spalte, die heißt Ready for Development. Hier warten also die fertig vorbereiteten Stories auf die Umsetzung. Diese Stories sollten jetzt also ohne on hold durchgehen durchs Development. Sie sind relativ klein, wie gesagt, 1 bis 3 Tage durch Dimensional Planning zerteilt. Dann gibt es eine oder mehrere Spalten. Ich nenne das jetzt einmal umfassend Development. Hier kann mehr drin passieren. Es könnte hier sowas wie Dokumentation entstehen oder Customer Feedback schleifen. Oder. Wie gesagt, das ist für mich jetzt erstmal ein Platzhalter. Und diese Spalte heißt Development. Hier findet die Arbeit statt. Das Team pullt sich aus Ready for Development die nächsten Stories anhand der Reihenfolge und setzt diese Stories auf Basis des Konzepts, das das Team sich ja davor erarbeitet hat, um. Bei uns ist es so, dass wir tatsächlich ein zweites Board haben, also wir nutzen Jira und im Prinzip ist dieses zweite Board eine Lupe auf dieses Development und da drin sind dann wirklich weitere Spalten, gehe ich jetzt nicht drauf ein, ich habe das hier abstrahiert, es gibt die Spalte Development. Und wenn die Arbeit abgeschlossen ist, dann wandert sie in eine Spalte, die ich hier bei uns Release nenne. Das heißt, das kann das Release in Produktion sein, das kann Release-Vorbereitung sein, das kann vielleicht erstmal Release nur auf Staging sein, das hängt wieder ganz stark von euren Prozessen ab. Und das ist eben ein sehr gutes Design für ein Board, das bei uns sehr gut funktioniert und genauso ist dieser Kanban-Starter-Guide jetzt auch gedacht. Er soll dir ermöglichen, sofort loszulegen und deswegen schlage ich hier auch ein Board-Design vor. Du wirst dieses Board anpassen. Das ist auch ganz normal, da kommen wir auch gleich nochmal drauf. Das heißt, wir haben die Stories, die sind schön klein, wir haben unser Board, da habe ich hier Vorschläge, die sich in der Praxis bewährt haben, gemacht, wie so ein Board aussehen kann und wir kommen jetzt zur nächsten wichtigen Komponente, nämlich WIP Limit. Du willst deine Arbeit beschränken. Es ist wichtig zu verstehen, je mehr man startet, desto länger dauert alles. Little's Law nennt man das. Ist egal, vergiss es einfach wieder. Wichtig ist nur zu wissen, und das kennst du höchstwahrscheinlich aus der Praxis auch, je mehr Bälle du in der Luft hast, desto schwieriger wird es, sich auf jeden Einzelnen zu konzentrieren. Und deswegen dauert einfach alles viel länger. Und deswegen wollen wir mit WIP Limits unsere Spalten beschränken. Wie viel Arbeit nehmen wir auf? Gerade auf der Development-Spalte solltest du von vornherein WIP Limit setzen. Das kann man ja später ändern, aber es macht halt so viel Sinn. Auch zu WIP Limits habe ich eine eigene Folge gemacht, da habe ich sogar einen Deep Dive gemacht. Auch den Link findest du in den Shownotes. Mein Vorschlag ist hier, starte mit Teamgröße plus 1, also ihr seid 5 Leute, dann macht ihr ein WIP Limit von 6. Du solltest die Cycle Time dann auf jeden Fall monitoren. Wie lange dauert es, von einer Story wird angefangen, bis eine Story ist released in Tagen oder Stunden, was auch immer für eine Maßeinheit bei dir gut passt. Je mehr Daten du da sammelst, desto besser, weil du dann sehen kannst, Einflüsse, die du hast, zu viele Stories zum Beispiel, wirken die sich auf die Cycle Time aus. Auch dazu habe ich eine ausführliche Folge gemacht, die verlinke ich natürlich auch in den Shownotes. Gut, wir haben also unsere Stories, wir haben ein Board, wir haben auf den strategisch wichtigen Spalten im meinem Fall auf jeden Fall auf Development, unsere WIP Limits, wir erfassen die Cycle Time, jetzt fehlen im Prinzip nur noch 2 Komponenten und dann hast du schon ein sehr, sehr gutes Kanban-System. Die nächste Komponente, die fehlt, ist das Daily. Du möchtest ein Daily haben, das soll 15 Minuten sein und das ganze Team soll im Daily in Sync bleiben und auch Blocker identifizieren. Auch da kann ich dir wirklich nur ganz dringend empfehlen, die Methode Walk the Board zu nehmen. Walk the Board bedeutet, du hast nicht diese Runde, wo jeder seine 3 schicken Fragen beantwortet, sondern alle gucken gemeinsam aufs Board und wir arbeiten von rechts nach links. Wir schauen uns die oberste Story an und schauen uns den Status an. Ist da etwas, was wir tun können, damit diese Story schnell released werden kann? Jemand muss noch QA machen. Jemand muss noch eine Doku schreiben. Das gehst du für alle Stories durch und du achtest immer darauf, dass du guckst, dass diejenigen Stories, die kurz vor Release sind, fertig werden. Getting things done, ne? Und ja, wie gesagt, diese Methode beschreibe ich auch in einer expliziten Folge. Auch da verlinke ich diese Folge in den Shownotes und auch da kann ich dir nur ganz dringend empfehlen, nutzt gleich diese Methode, die hat den großen Vorteil, dass du eben das, was du entwickelst, in den Mittelpunkt stellst und nicht die Leute, die es entwickeln, die klassische, ich mache Gänsefüßen in der Luft, Scrum-Methode, diese drei klassischen Fragen, was habe ich gemacht, was werde ich machen, was blockiert mich, stellt immer mehr den Menschen in den Mittelpunkt und darum geht's nicht. Wir wollen nicht Menschen managen, sondern wir wollen das Produkt managen, das wir releasen, ne? Okay. Dann fehlt uns eigentlich nur noch ein Baustein und dieser Baustein ist Kaizen. Japanisches Wort, der permanente Verbesserungsprozess. Hier geht es darum, jeder ist aufgefordert, permanent zu gucken, was kann ich in meinen Prozessschritten, da wo ich beteiligt bin, vielleicht verbessern. Und du findest zwei ganz klassische, ja, Events, die genau dafür gedacht sind. Das eine ist das Refinement. Du triffst dich einmal die Woche oder du machst das regelmäßig, um auf technischer Ebene zu gucken, okay, was können wir an der Story verbessern? Was können wir hier weglassen? Was müssen wir nachtun? Und die zweite institutionelle Verbesserungsmethode ist die Retrospektive. Hier geht es dann um Menschen und Prozesse, aber hier steckt ja auch Potenzial drin. Was können wir denn in der Zusammenarbeit verbessern? Mit uns, mit den Kunden oder welche Art von Prozessen können wir verbessern? Wie wir dokumentieren zum Beispiel? Und ehrlich gesagt, das war's dann schon. Das sind die Kernkomponenten, mit denen du loslegen kannst, ganz konkret, um Kanban an den Start zu kriegen. Ich wiederhole es nochmal kurz. Wir haben halt Stories, die sind klein, die sind mit Dimensional Planning zerlegt. Wir haben ein sehr gutes Board als Startpunkt, du wirst es sicherlich verändern. Wir haben VIP-Limits, die dir helfen, deinen Flow zu managen. Wir haben das Daily, um uns abzustimmen. Und wir haben den permanenten Verbesserungsprozess und auch den Willen, uns zu verbessern. Das japanische Wort dafür ist eben Kaizen. Jetzt gibt es auf der Infografik und auch im Artikel noch ein, zwei kleine Hinweise. Das erste, weil ich weiß, dass viele sagen, Rollen sind schon wichtig und ich kann das auch verstehen, sind potenziell gibt es zwei Rollen. Die sind so ein bisschen von Microsoft mit eingeführt, als Microsoft mit Kanban angefangen hat. Das ist der Service Request Manager. Das ist eher die Seite hin zum Kunden. Der managt mit dem Kunden zum Beispiel, welche Storys sind gerade wichtig und wie kriegen wir diese Storys in einen guten Reifegrad und spricht mit dem Team über diese Requests. Daher auch das Wort Service Request Manager. Wenn ihr das so wollt, der Service Request Manager ist also eher ein bisschen mehr so links auf dem Board unterwegs. Und der Gegenpol dazu ist der Service Delivery Manager. Der hat die Aufgabe, den Arbeitsablauf zu beobachten und zu gucken, ob es da Optimierung gibt, dem Team dabei auch zu helfen. Welche Optimierung des Kanban-Systems finden wir? Vielleicht hat er eine Anregung dazu, wie das Board aussieht. Eine Spalte sollte wegfallen oder eingeführt werden, weil das mehr eurem Prozess entspricht. Oder einen Vorschlag dazu, auf eine bestimmte Spalte vielleicht sogar noch ein VIP-Limit zu setzen. Das macht der Service Delivery Manager. Er ist halt dafür zuständig oder sie eben zu liefern und den Prozess des Lieferns zu begleiten. Damit ist nicht ein Release Manager gemeint, um das auch klar zu sagen. Es geht hier um die Organisation und um eine unterstützende Rolle für das ganze Team. Wie gesagt, die Rollen müsst ihr nicht einführen, deswegen habe ich sie so ein bisschen inaktiv gestaltet und im Artikel findet ihr auch ein paar mehr Hinweise dazu. Sie könnten euch aber helfen, wenn ihr sagt, eigentlich sind wir mit Rollen gut gefahren. Ich wollte vor allen Dingen sagen, auch Kanban kennt solche Rollen. Okay, das soll es dann eigentlich zu dem Fundament, zu diesem No-Bullshit-Kanban-Starter-Guide schon sein. Im Artikel findest du noch ein paar mehr Hinweise, die will ich zumindest einmal ganz kurz anreißen. Und die sind unter anderem aufgrund des Feedbacks von Leuten entstanden. Und da bin ich, wie gesagt, hatte ich vorhin ja schon gesagt, super dankbar für. Das funktioniert auf Mastodon vor allen Dingen halt sehr gut. Da habe ich wirklich das Gefühl, dass wir auch eine Community sind. Schöne Grüße nochmal an alle und ganz, ganz lieben Dank dafür. Also, oft genug geht es darum, erster Punkt jetzt, dass man eine gewisse Prognose machen möchte. Wann ist denn etwas fertig? Das ist so ein typischer Need, den sehe ich auch. In Scrum diskutiert ihr oft über eine Velocity und da bin ich gar kein Fan von. Und es gibt zumindest in Kanban einen Ansatz dazu, Ich bin da auch kein Riesenfan von und ich werde da eine gesonderte Folge drüber machen. Ich will ihn der Vollständigkeit halber aber hier erwähnen. Server Level Expectation. Also aufgrund deiner Daten kannst du Aussagen treffen, 85% aller unserer Arbeitselemente sind in 3 Tagen oder weniger fertig. Das geht zum Beispiel aufgrund der Cycle Time oder aber auch der Lead Time. Grundsätzlich geht das. Das Problem wird sein, wenn du das kommunizierst, 85% Wahrscheinlichkeit, sind wir in 3 Tagen mit etwas fertig, dass die Leute diese 85% Wahrscheinlichkeit nicht mehr hören oder nicht gehört haben oder nicht hören haben wollen. Und 85% sagt ja eben auch, in 15% der Fälle trifft das nicht zu und die Ausreißer können eure Norm sein. Ne? Also die Ausreißer können, normalerweise hast du 3 Tage, auch 20 Tage sein oder 50 Tage. Sprich, wie gut es ist, mit solchen Zahlen zu hantieren, hängt ein bisschen davon ab, wem nennt man diese Zahl und warum möchte diese andere Person diese Zahl wissen. Ich mache dazu eine gesonderte Folge. Ich wollte es hier der Vollständigkeit halber gerne mit drin haben. Das nächste, was du machen kannst, auch darüber werde ich eine gesonderte Folge machen, wollte ich schon länger, jetzt passt es ziemlich gut, Serviceklassen. Du kennst es vielleicht, nicht alle deine Arbeit, die so in das System reinfließt, ist gleich. Sondern es gibt vielleicht Vertragsvereinbarungen für bestimmte Kunden. Oder es gibt bestimmte Klassen von Risiken, die du hast. Ein Bug in Produktion ist wichtiger als eine Ergänzung eines bestehenden Features. Und genau das sind Serviceklassen. Du vereinbarst eben etwas, was in dieser Klasse ist, ist höher gewichtet als etwas anderes. Und das kann man tatsächlich in den Boards, also zum Beispiel in Jira auch einstellen, solche Serviceklassen. Und dann hat man auf einmal eine Ansicht, wo bestimmte Dinge, obwohl sie eigentlich in der Reihenfolge weiter unten wären, sehr explizit ganz oben dargestellt werden. Das sind Serviceklassen. Serviceklassen können auch sein, deine Services, die du im Team hast. Also eine Serviceklasse könnte Frontend sein und eine Serviceklasse könnte Backend sein. Das hängt ganz stark davon ab, wie deine Arbeit aussieht. Und es ist auch nicht im Simple Guide, weil ich es für zu kompliziert halte zum Anfang. Es wird auf jeden Fall im Advanced Guide auftauchen. Und das dritte grundsätzliche Prinzip, das ich hier auch weglasse, aber im Artikel erwähne, ist, es sollten eigentlich in Kanban die Regeln explizit gemacht werden. Wann darf eine Story von einer Spalte in die andere? Da würde man über diesen Spaltenübergang dran schreiben, folgende Bedingungen müssen erfüllt sein. Also, 2 Leute müssen sich das angeguckt haben. Wäre vielleicht eine Bedingung dafür, dass etwas von der Spalte Konzept in Ready for Development gehen darf. Regeln explizit machen. Und dann, das sind ja Teile jetzt schon vom anderes, von diesem Advanced Kanban Guide, den ich davor habe, kommen wir ein bisschen tiefer in diesen Advanced Guide. Steht auch was im Artikel zu drin. Was wir jetzt gerade gemacht haben, ist, wir haben uns unsere Insel angeguckt, ne? Unsere kleine Fabrik, die Dinge, in denen wir etwas schaffen. Wir uns fehlen aber 2 ganz wichtige Komponenten. Nämlich, unsere Insel müsste einen Hafen haben, in dem was angeliefert wird. Und wir dürfen nicht vergessen, dass wir Kunden auf dem Festland haben, die etwas mit den Dingen tun, die wir auf unserer Insel produzieren. Dieser Hafen ist dann die sogenannte Upstream-Schnittstelle. Was kommt wie in unser Kanban-System rein? Sehr wichtiges Element, das muss man in der ganzheitlichen Betrachtung auch mit aufnehmen und mit betrachten. Und ja, das nenne ich jetzt den Hafen der Insel. Und das zweite, unsere Kunden auf dem Festland. Wer empfängt unsere Arbeit und wie ist die Reaktion dieser Leute? Auch das sollte ich definitiv in meinem Kanban-System berücksichtigen. 2 sehr schöne Themen, die ich, wie gesagt, in diesem Advanced Guide mit aufnehmen werde. Das passt ganz wunderbar tatsächlich dann noch mit in einen anderen Blick auf ein komplexeres Kanban-System, nämlich die sogenannten Flight Level. Auch die greife ich im Advanced Guide dann auf. Und der Klaus Leopold, der hat so ein Modell dazu entwickelt und es passt halt sehr, sehr schön. Ich habe jetzt ganz viel, es gibt 3 Flight Level, auf dem Flight Level 1 gesprochen. Das ist also die niedrigste Stufe, die das Flugzeug fliegt, wenn wir jetzt mal bei Flight Level brauchen. Und da geht's um das einzelne Team. Das ist im Prinzip jetzt das Zuhause von dem No Bullshit Kanban Starter Guide, über den ich hier geredet habe und zu dem es diese Infografik auch gibt. Wenn wir jetzt über dieses Downstream Upstream sprechen, also über den Hafen und das Festland und nicht mehr nur über unsere Insel, dann sind wir fliegen wir schon eine Ebene höher, das ist der Flight Level 2. Hier geht es darum, dass wir das Gesamtsystem betrachten. Wo kommt die Arbeit her, wie verarbeiten wir sie und wie shippen wir und wie ist dann das Feedback? Das wäre der Flight Level 2. Dann gehen wir noch eine Ebene höher, der Flight Level 3. Dann sind wir schon auf einer strategischen Ebene. Hier schauen wir uns insgesamt an, wenn wir zum Beispiel mehrere Teams haben, die Kanban machen. Wie ist unsere Unternehmensstrategie? Arbeiten alle Teams auf diese Unternehmensstrategie hin? Das heißt, wir haben einen Überbau, der dann über Teams hinweg koordiniert und beobachtet. Und das wäre dann der sogenannte Flight Level 3. Ja, und damit sind wir dann für heute auch durch. Heute ist die Folge ein bisschen länger, wenn ich das so richtig hier beim Recording gerade sehe. Ich will ja gerne eigentlich mal so 15, 20 Minuten. Aber ich denke, ja, also ich glaube, das ist nicht schlimm, einfach auch mal eine bisschen längere Folge zu haben. Mir wäre es lieb, wenn dir das gefällt und du mit dem Kanban Starter Guide was anfangen kannst, dass du das auf deinen Social Media Kanälen teilst. Ich möchte halt ganz gerne, dass möglichst viele Leute das mitbekommen, weil ich glaube, dass da viel Potenzial für viele Teams drin steht, die vielleicht da sitzen und sich denken, ah, ist Kanban was für uns, ah, was Neues anfangen. Und Kanban ist so ein schönes System, es ist so praxisnah, es ist so praxisrelevant und mit Hilfe von dem Starter Guide habt ihr einfach meiner Meinung nach einen so guten Startpunkt einfach auch loszulegen, dass es schade wäre, ja, wenn zu wenig Leute davon erfahren. Deswegen gib dir einen Ruck, teil das gerne hier, schreib selber einen Social Media Post, sprich mit deinen Kolleginnen und Kollegen darüber und gib mir halt super, super gerne Feedback, was dir vielleicht fehlt, was du anders siehst. Bei Feedback rede ich auch immer gerne davon. Ich freue mich auch gerade über kritisches Feedback, nur so kann ich auch lernen, ne? Deswegen meine ganz große Bitte an dieser Stelle. Wenn du glaubst, der Kanban Starter Guide ist cool, ja, dann mach dir ein bisschen die Mühe und teil das gerne. Mach gerne dein Mastodon auf oder dein Twitter oder dein LinkedIn oder was auch immer du benutzt und teil den Link einfach. Das wäre super, super cool und dafür sage ich ganz, ganz vielen Dank. Ansonsten sage ich wie immer, habt noch eine ganz tolle Woche und bis zur nächsten Folge bei No Bullshit Agile.